Hallo Hans, hallo Leute.
Ah, hallo Tyler.
Ja, wir haben in letzter Zeit ein bisschen wenig Regierungstagebuch
gemacht. Das stimmt, woran lag das?
Na, wir hatten einfach viel zu tun immer nach den Replikas. Ja. Aber heute nutzen wir mal hier die Essenspause dafür. Mhm. Regierungspressekonferenz gab es heute wieder. Es wird wieder am Anfang jeder Pressekonferenz in Corona-Zeiten durch die Live-Übertragung von anderen Sendern immer festgestellt, dass die BPK eine NGO ist.
Ja, regierungsunabhängig.
Eine Nicht-Regierungsorganisation.
Ja. Was manchmal bezweifelt wird in Forum-Kommentaren, findest du die Zweifel berechtigt? Oder ist die Bundespressekonferenz
eine Regierungsunabhängige? Das ist einfach nur eine mangelnde Information.
Ja, bei denen man die zweifeln.
Wenn man natürlich die Bundespressekonferenz im Regierungsviertel mit Ministern oder Ministeriumssprechern vorne sieht, dann denkt man natürlich, dann liegt der Schluss schon nahe, dass es sich um eine Regierungsorganisation handelt. Ja. Aber ist es halt nicht, ist eine Journalistenorganisation.
Genau, das ist der Name des Vereins, in dem wir Journalisten uns zusammengeschlossen haben. Und wir laden ein. Also wir Journalisten laden ein zu diesen Pressekonferenzen. Die Regierungssprecher sind da nur Gäste, auch wenn sie ihre Gastpflichten, nämlich auf die Wünsche der Gastgeber einzugehen, nicht immer wirklich gerecht werden. Ja. Aber das ist eine andere Sache.
Wir waren heute ein bisschen überrascht, weil Mutti hat keine Termine die nächsten Tage. Zumindest keine öffentlichen, die bekannt gegeben werden.
Urlaub.
Mhm. Urlaub wahrscheinlich, ne?
Ja,
ist ja Sommerzeit.
Ja.
Schönen Sommer. Schönen Sommer. Mhm. Dann begrüßen wir ganz herzlich Stefanie von Ehrlich aus dem BMZ. So, und hoffen, dass sie ihrem Namen alle Ehre macht. War jetzt die letzte und jetzt kommt der Schnitt.
Ja, das ist natürlich, wenn eine Regierungssprecherin so heißt, von Ehrlich, das ist ja eine Verpflichtung.
Ja, aber von ist ja auch immer so ein Derivat, ne?
Also
so
das ist Adel.
Ach so.
Und Adel verpflichtet.
Also von Ehrlichkeit, eine Ableitung von Ehrlichkeit. Mhm. Das ist das, was man immer in den Antworten der Regierung sehen kann. Ableitungen von Ehrlichkeit.
Ja. Gut.
Dann, aber der Außenminister hat Termine. Eine Online-Debatte zu Frauen, Frieden und Sicherheit. Mhm. Und er fliegt wahrscheinlich nach Tallinn, also nach Estland. Dann ging es ziemlich lange um Wirecard.
Oh ja.
Ah, und was wusste der Minister und wann? Und aus Verantwortung, wie viel Schuld kann man dann davon ableiten? Das ist ja die Frage, die da gerade im Raum steht. Da betont das Finanzministerium, dass es ja verschiedenste Vorwürfe gegen Wirecard gab über Jahre hinweg.
Und alle berechtigt.
Und dass ja für die fehlenden Milliarden in der Bilanz, dass da ja eigentlich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schuld hat, wenn überhaupt. Ne? Schuld ist natürlich Wirecard selbst.
Ja.
Ja. Aber die konkrete Verantwortung lag da bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Ja, deswegen haben wir auch eine Finanzaufsicht, weil ja die Wirtschaftsprüfer das schon alles machen.
Wirst du dann unabhängig, oder?
Ja, warte mal, Thilo, wir machen hier das Regierungstagebuch. Ja?
Jawohl.
Ruhe auf den Billenplätzen.
Wir sind Thilo unabhängig.
Ja. Ja, dann wurde betont, dass es ja jetzt einen Aktionsplan gibt, um die Reform, also um die Aufsicht zu reformieren und zu stärken.
Ja.
Dann stand die Frage journalistisch im Raum, würde der Minister alles nochmal genauso machen? Finde ich eigentlich eine bekloppte Frage.
Weil absolut.
So in Hindsight,
sagt
er ja, drehen sie ihm einen Schuh draus, sagt er nein, naja, ist ein Strick, nicht ein Schuh. Hm. Die Schuhe werden geworfen. Und dann?
Die Schufa.
Arschlöcher.
Ja.
Stand Interessenkonflikte waren ein Thema. Ja? Ja. Also sowohl bei den Wirtschaftsprüfern, weil von wem werden die bezahlt? Von den Unternehmen, die sie prüfen.
Ja.
Obwohl, wir bezahlen ja auch die Polizei und werden von der geprüft. Also.
Ja.
Ja. Und die Aufsichtsbehörde selbst, also die Drehtür,
also die sogenannte BaFin.
Wie findet man einen qualifizierten Bankenbeaufsichtiger, indem man einen Bankenvorstand einstellt?
Ja.
Das ist natürlich dann immer so.
Ja, vor allem wenn dieser Bankenvorstand in der früheren Funktion
als Bankenvorstände.
Weibliche Bankenvorstand. Die Vizepräsidentin der BaFin hat in einem früheren Job, da war sie nämlich
im früheren Leben. Würde jetzt das Finanzministerium sagen.
Ja, ich würde schon immer noch sagen, also ich glaube
nicht. Erzähl weiter.
Gut, also gut, in einem früheren Job, Tyler würde sagen, einem früheren Leben.
Nee. Ministeriumssprecher würde sagen. Ja.
Gut. Jedenfalls, die Vizepräsidentin der Aufsichtsbehörde BaFin war früher mal Justiziarin einer Bank. Und sie hat in dieser Funktion als Justiziarin ihrer Bank empfohlen, die Bank solle gefälligst klagen gegen die deutschen Steuerbehörden, weil die sich geweigert hatten, diese erschwindelten Cum-Ex-Gewinne auszuzahlen.
Ja. Ja, nach Aktienrecht muss sie das ja machen, weil sie sonst möglich Gewinn liegen lässt.
Ja, ja, aber kann man dann noch eine gute Aufseherin, eine kritische Prüferin sein, wenn man gleichzeitig eine Vergangenheit hat, wo man sagt, hier, den Schwindel wollen wir weiter betreiben.
Da sagen viele nein, die Ministerien sagen ja.
Gut, ja schön. Kennst du den früheren Job von Herrn Cookies?
Der hat früher bei Ben & Jerry's gearbeitet und hat dieses eine geile Eis erfunden. Oder? Cookies? And Cream.
Nee, Goldman Sachs.
Goldman Sachs. Ja, da hat er sich einfach nur ausbilden lassen, um danach ein besserer Staatssekretär zu sein.
Ja.
Dann ging es weiter mit Japan oder willst du noch was sagen?
Nö.
Also um die Einreisebeschränkungen für Deutsche nach Japan, ja, ob denn sich die Kanzlerin dort im Gespräch persönlich eingesetzt hat. Aus persönlichen Gesprächen, vertraulichen Gesprächen wird natürlich nicht zitiert. Danach ging es um, wie ich sage, Libyen, wie du sagst, Libyen und wie ich erfahren habe, dass es Libyen ausgesprochen wird. Ja. Da gab es Drohungen aus Ägypten an bestimmte Kriegsparteien dort.
Ja.
Und da steht natürlich immer die Frage im Raum, wie denn die Bundesregierung, wie zufrieden sind sie denn mit ihrem aktuellen Plan, alle immer nur zur Vernunft zu politischen Prozessen aufzurufen.
Ja.
Das finde ich immer lustig, dass dann immer mit quasi, da muss wieder zurück zur politischen Logik gekehrt werden. Ist Krieg nicht auch eine politische Logik?
Naja, man sagt ja,
Krieg ist nicht Krieg das letzte
Mittel, Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sagt man ja auch. Ja. Also Krieg ist Bestandteil von auch politischer Logik und gleichzeitig ist es Ausdruck des Versagens von politischen Lösungen. Krieg ist beides.
Okay. Dann ging es weiter mit Hongkong und dem Sicherheitsgesetz, dem sehr China-freundlichen Sicherheitsgesetz. Ja. Da hört man da so, also letzte Woche, wir holen ja so ein bisschen die Regierungstagebücher nach, war man immer noch dabei auf dem Standpunkt, wir müssen uns dieses Sicherheitsgesetz erstmal durchlesen, bevor wir was dazu sagen können. Während vor Ort natürlich dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ja. Und bestimmte Köpfe im Gefängnis landen oder ausgewiesen werden oder was weiß ich nicht. Ja, also macht man da genug, deiner Meinung nach?
Nein.
Okay.
Allerdings sind eben auch das muss man auch schon sagen, man kann ja nur dann was machen oder man macht sich dann lächerlich, wenn man die Backen aufpustet und dann aber nichts zu sagen hat. Ne?
Wenn man da Konsequenzen ziehen würde, würde man sich ja mit China versauen. Müsste man dann also die Konsequenzen aushalten wollen. Und ich glaube nicht, dass die Bundesregierung die Konsequenzen aushalten möchte, die China dann ziehen würde.
Ja, und außerdem muss man, wenn man schon droht, müssen die Drohgebärden auch halbwegs seriös sein.
Das ist und die gleiche Kerbe, ja.
Geht in die gleiche Kerbe. Ja. Und da versteckt Deutschland sich manchmal eben auch ganz gerne hinter die beiden Buchstaben E und U.
Ja, und vor allen Dingen hinter unseren Wirtschaftsinteressen. Dann ging es weiter mit dem Iran. Da gab es Proteste gegen Todesurteile gegen Protestierende, richtig?
Es gab drei Todesurteile gegen Oppositionelle. Dagegen wurde, also die wurden verhängt, aber sie können noch zurückgenommen werden und es gibt eben Proteste, noch nicht exekutiert, das ist der Fachbegriff. So, und die Proteste fordern die Rücknahme dieser Todesurteile. Und das Ganze findet statt vor dem Hintergrund, dass die wirtschaftliche Lage im Iran auch infolge von Corona, so sind die Berichte, dramatisch einfach schlecht sind.
Ist ja eh nicht besonders wegen den Sanktionen,
ja,
ne?
Ja, genau. Das verstärkt sich jetzt in der Corona-Krise
natürlich. Das ist eben gerade in den Nachrichten immer so eine meiner, mit den Formulierungen immer, verstärkt, nee, bestehende Probleme, wie ist die Formulierung? Corona
verstärkt
bestehende Probleme.
Ja, ja, das Brennglas. Wie ein Brennglas. Ja,
ich, also so wie Julia Klöckner, das Brennglas ist für alle Probleme, die die Union
hat.
Die
Landwirtschaft hat, ja. Ja, ja. Ja. Und da ist es so, dass eben gegen diesen Protestdruck, der innerhalb des Iran, wie auch außerhalb, wächst, offenbar die sogenannten Sicherheitskräfte, also Polizei, paramilitärische Revolutionsgarden und so, die gehen wohl verschärft vor. Also da wächst einfach eine innergesellschaftliche Konfliktsituation. Und da war dann natürlich die Frage, was sagt die Bundesregierung dazu, wie bewertet sie das?
Ja, die schließen sich natürlich den Protesten an,
ja.
Sind ja auch gegen Todesstrafe.
Ja.
Aber was positiv zu beobachten ist, ist, dass dieser Druck, der ja vor allen Dingen nicht nur von der Straße im Iran kommt, sondern eben auch online stattfindet, irgendwie anscheinend Wirkung zeigt gerade.
Absolut.
Ja. Ja. Dann ging es weiter mit dem Iran. Das iranische Atomprogramm wurde angegriffen. Also da gab es Anschläge auf iranische Anreicherungsanlagen vermutlich. Und da fragt man sich natürlich gerade, wer steckt dahinter, USA oder Israel? Ja. Deutschland hat keine eigenen, nee, Herr Burger hat keine eigenen Erkenntnisse über die Urheber. Wird dann aber nicht müde, wird die deutsche Regierung immer zu betonen, dass der Iran einfach zum Atomabkommen zurückkehren soll und dann werden alle Probleme gelöst.
Ja, und nicht nur der Iran, glaube ich.
Ja. Also.
Auch die USA zum Beispiel.
Ja, ich glaube, da schütteln viele Leute im Iran dann einfach den Kopf, wenn sie sowas hören. Ja. Weil sie sind ja nicht ausgestiegen. Dann ging es um Mindestlohn. Also eine EU-Kommission hat festgestellt, dass in Deutschland der Mindestlohn zu niedrig ist. Dann daraufhin hat das Wirtschaftsministerium nochmal betont, dass in Deutschland gibt es ja auch eine Mindestlohnkommission und die erhöht den, ja. Tut sie übrigens nicht, sie passt ihn an. Ja, es wird immer als Erhöhung verkauft, aber wenn ich eine inflationäre Anpassung vornehme, ist das keine originäre Erhöhung.
Eine nominelle Erhöhung.
Genau, das Arbeitsministerium hat meiner Meinung nach, klang das so, dass die deutsche Mindestlohnkommission mehr Fähigkeiten braucht. Also, dass sie dann vielleicht auch eine richtige Erhöhung mal festsetzen könnte.
Die Fähigkeiten,
das klang so ein bisschen.
Die Fähigkeiten der Kommission müssen erhöht werden, damit sie reale Erhöhungen beschließen kann.
Korrekt. Ja, da schließen wir uns an. Dann ging es um Tönnies, der alte Schweineschlachter.
Das Schweinesystem funktioniert wieder.
Genau, Tönnies Schweinesystem funktioniert wieder. Und eben um das Ende dieses Systems, also die Werksverträge zum Beispiel. Wann kommt denn da endlich das Gesetz? Also die Politik kann ja manchmal sehr schnell. Bei den Werksverträgen dauert es anscheinend noch ein bisschen.
Naja, also da war dann schon eine konkrete Aussage doch noch, dass der Gesetz... Vorwurf, das wurde wiederholt, werde vom zuständigen Minister bis Ende Juli, und das heißt innerhalb der nächsten zwei Wochen, vorgelegt. So, und dann spätestens 1. Januar sollen diese Werkverträge so verboten sein. Jetzt muss man erstmal abwarten, wie sieht der Gesetzentwurf aus. Und zweitens, vielleicht erleben wir dann ja doch, dass es nicht erst zum 1. Januar, sondern schon im Herbst gilt. Das wäre schön.
Da muss der Bundestag erstmal beschließen. Ne?
Natürlich muss das, Gesetze werden vom Parlament beschlossen. Nein, aber wir haben erlebt, dass Gesetze auch ziemlich schnell beschlossen werden können, wenn man will.
Dann gehe ich weiter mit Aserbaidschan und Armenien. Da droht ein Krieg. Mehr kam dabei heute auch nicht.
Nee.
Also außer bitte kein Krieg. Dann ging es weiter mit Russland.
Cut. Dann ging es weiter mit Russland.
Kasanov frisch aus dem Ofen.
Labern. Ja, das war, glaube ich.
Das bin ich.
Das ist so.
Dann machen wir kurz das Essen jetzt.
Ja,
machen wir
noch. Dankeschön. Nee,
lass mal nochmal.
Nein, es wird kalt, Tilo. Ich esse kein warmes Essen.
Oh, komm, wir machen schnell. Essen. Komm,
lass uns. Sieht man das Essen? Nee,
ne?
Nein, das geht.
Russland.
Dann ging es weiter mit Russland. Also verschiedene befreundete Staaten werfen Russland vor, Industriespionage und Hackerangriffe auf die Corona-Forschung gemacht zu haben. In Deutschland ist nichts darüber bekannt, aber das hat das BMI gesagt. Ja, das Auswärtige Amt hat nochmal betont, dass er aber ja sowieso schon gegen Russland das EU-Cyber-Sanktionsregime bemühen. Ja, Und hat Tilo mal nachgefragt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich schon die Beweise präsentiert? Also gibt es ja Vorwürfe.
Ja.
Und dann bemüht man das Cyber-Sanktionsregime. Mhm. Und da es ja politische Vorwürfe sind, könnte ja vielleicht die Politik auch mal Beweise vorlegen.
Mhm.
Ja? Aber Beweise kannte jetzt das Auswärtige Amt nur im Zusammenhang mit Strafverfahren, auf das sie sich ja auch berufen. Ja? Und dann können wir ja dann da die Beweise der Staatsanwaltschaft uns angucken. Ja. Da sind wir sehr gespannt.
Ja, naja gut, Sie haben das Zauberwort in dem Zusammenhang, ist belastbare Indizien.
Hinweise.
Belastbare Hinweise, ja. Und Sie haben darauf verwiesen,
dringend dass, verdächtig.
Ja, dass immerhin ja war es der die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet hat auf der Grundlage von solchem dringenden Tatverdacht. Und das reicht dann der Bundesregierung jenseits der juristisch definierten Beweise, reicht es zu sagen,
also nur,
diese dringend tatverdächtige Person setzen wir auf die Liste.
Also nur mal für die Zuschauer, wir sind ja auch keine Putin-Fans, ne? Also
was?
Ich traue dem auch erstmal alles zu, aber wenn meine Regierung eine Vorwürfe gegen ein anderes souveränes Land macht, sollte unsere Regierung meiner Meinung nach dazu in der Lage sein, diese Vorwürfe zu untermauern.
Ja.
Skepsis.
Ansonsten ja, teilen wir die Welt ja nur in Gute und Böse auf, ja, und das sind die Bösen. Ne?
Ja.
Und das reicht dann als Begründung, dass es die Bösen sind.
Ja. Ja.
Aber bei Russland sind wir ja im großen Teilen der Bevölkerung schon so weit,
dass das reicht. Lass uns mal weitermachen, sonst werde ich hier.
Dann ging es weiter mit verfassungswidrigen Sicherheitsgesetzen. Mhm. Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat mal wieder was gekippt. Allerdings setzt das Bundesverfassungsgericht dann auch immer eine Frist zur Anpassung der Gesetze. Also bis diese Frist vorbei ist, gilt das Gesetz dann weiter. Und zum Anpassungstag justieren sie es dann so ein bisschen, dass es wieder so, dass sie wieder denken, dass es verfassungskonform ist. Und dann warten sie wieder ab, bis das Verfassungsgericht das dann wieder kippt.
Mhm.
Mit Frist natürlich. Ja. This is how they do it. Dann ging es weiter mit der Bundeswehr. Da fehlt jetzt schon wieder Munition, also außer der KSK-Munition nochmal Munition? Oder hat der Kollege da was durcheinandergebracht, weil Tino den Kopf schüttelt?
Es gibt auch andere Munition neben der KSK-Munition.
Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Ja. Aber das ist nicht neu.
Ach so, immer noch, nicht schon wieder. Okay, alles klar.
Sie suchen noch.
Ja, also die große Frage, die sich die Bundeswehr stellt, ist es Schlamperei oder kriminelle Energie?
Mhm.
Ja. Ja. Also wenn man dann Teile der Munition vergraben im Garten von irgendwelchen Rechtsradikalen findet, dann sollte man vielleicht von nicht so sehr von Schlamperei ausgehen. Ne?
Ja, die haben eigenartige Dünge
vor. Es sei denn, Neonazi sein ist schlampig. Ja? So geistige Schlamperei. Also zumindest das im mindestens. Geschichtsunterricht hat man ja zumindest geschlampt. Ja.
Ja.
Wir waren bei der Bundeswehr. Hm.
Du auch?
Ja.
Ah.
Ja. Mhm. Aktuell, normalerweise haben wir ja das 2%-Ziel, also 2% des Bruttoinlandsprodukts soll für Rüstung ausgegeben werden.
Streben wir
für
an.
Für Sicherheit.
Streben wir an.
Das haben wir unseren NATO-Partnern versprochen.
Streben wir an.
Jetzt hat man allerdings festgestellt, dass so ein Bruttoinlandsprodukt auch mal schwanken kann und oft mal stagniert oder mal nach unten gehen kann. Und deswegen schwenkt jetzt die Kommunikation bei der Verteidigungsministerin mehr so ein bisschen rüber zu, wir müssen 10% der NATO-Fähigkeiten bereitstellen können. Deswegen haben wir heute einfach gleich mal gefragt, ja, wie hoch sind denn die Kosten von 10%? Ja, da hat das Verteidigungsministerium uns zur NATO verwiesen. Wir sollen nochmal bei der NATO nachfragen. Ja. Finde ich ein bisschen komisch. Ja? Also wenn das jetzt mein Ziel ist als Haus, 10%, ja, dann muss ich doch wissen, muss doch mal irgendwo einen Antrag beim Finanzminister stellen oder sowas. Ne? Also gleich nochmal nachrecherchieren. Also Verteidigungsministerium. Dann geht es weiter mit der Maskenpflicht-Durchsetzung. Also wir sitzen jetzt hier im Wind und haben beruflich sowieso eh so viel miteinander zu tun.
Dass es da sowieso wurscht ist.
Genau, zu spät ist. Mhm. Aber es geht um die Maskenpflicht-Durchsetzung bei Fremden, die nicht ständig miteinander rumhängen, ja, wo sie das Risiko nicht so gut einschätzen
können. Zum Beispiel in der Bahn.
Zum Beispiel in der Deutschen Bahn. Ja? Denn die Deutsche Bahn setzt ja die Maskenpflicht nicht durch.
Ja, sie sagt, wir können sie nicht durchsetzen.
Ja, können sie auch wirklich nicht.
Ja, wie denn auch.
Ja. Also ich meine, gerade Leute, es gibt ja auch sehr renitente Maskenverweigerer.
Mhm.
Ja. Also gibt es ja auch Schlägereien und was weiß ich nicht deswegen.
Also so gesehen, durchsetzen kann die sowieso niemand.
Die Pflicht kannst du nicht durchsetzen.
So ist es.
Ganz gut, okay. Aber wenige, okay.
Zum Hausrecht.
Also zumindest wurde festgestellt, dass die Deutsche Bahn informiert dann die Gäste. Mhm. Ja, ich glaube, außer der Durchsage für alle ist es, glaube ich, auch nicht so, dass die Schaffnerinnen dann die Leute ansprechen oder sowas. Ne?
Kommt vielleicht immer drauf an, wie das Gegenüber so aussieht.
Für die Durchsetzung wären dann die Länderbehörden zuständig, weil das sind ja von den Ländern beschlossene Gesetze. Also müsste dann also die Landespolizei eigentlich in ihrem Zuständigkeitsbereich dann jeweils bis zur Landesgrenze die jeweilige Polizei mitfahren lassen, meiner Meinung nach. Ja. Ja? Ich fordere ein Landespolizist, die kann ja dann Amtshilfe beantragen bei der Bundeswehr, wenn die Länderpolizei nicht genug Personal hat, schlägt Thilo vor.
Ja. Die fahren ja eh Bahn umsonst.
Ja. Genau. Und wenn es jetzt aber zu einem Konflikt kommt, weil eben keine Länderpolizei im Zug ist und wenn dann doch mal ein motivierter Schaffner oder eine Schaffnerin quasi darauf besteht ja, und dann aufgrund der Gefährdung der anderen mitfahrenden Gäste denen das Reiserecht verweigern würde,
sie des Zuges verweisen.
Des Zuges verweisen, dann wäre dann bei solchen Konflikten die Bundespolizei zuständig.
Ja.
Aber eigentlich bräuchte es Landespolizei?
Nee, weil, also die Diskussion ist insofern...
Okay, dann Schaffner aufrüsten. Ja? Die Deutsche Bahn sollte 2% ihres Bruttoumsatzes für Nahtoderfahrungen
um 10%
der in der Diskussion mit Massenverweigerern.
Nein, es ist insofern eine Gaga-Diskussion, weil durchsetzen kann diese Maskenpflicht sowieso überhaupt niemand. Ja, du kannst ja niemanden die Maske...
Ja, das ist jetzt hier Haarspalterei. Haarspalterei.
Moment.
Nein, der Hans will auf was ganz anderes hinaus. Ich kann mich ja für immer verweigern, so eine Maske aufzusetzen. Alles gut. Kann mich ja für immer verweigern, so eine Maske aufzusetzen. Da kann man mich ja nicht zwingen, die Maske aufzusetzen. Man kann mich allerdings dann in eine psychiatrische Anstalt verweisen oder in eine Gefängniszelle oder was weiß ich nicht.
Bleiben wir mal bei der Durchsetzung der Masken.
Ich kann ja auch keiner zwingen zu atmen.
Warten wir mal ein bisschen ab. Dein Organismus zwingt dich dann. Also durchsetzen kann die Maskenpflicht im Zug sowieso niemand. Das Einzige, was durchsetzbar ist, wenn infolge einer Verweigerung des Masketragens die Bahn durch ihre Schaffner vom Hausrecht Gebrauch macht und sagt, ich verweise sie des Zuges. Und wenn dann der Maskenverweigerer sagt, ihr könnt mich mal, ich bleib hier sitzen, dann kann die Polizei dieses Hausrecht durchsetzen. Das aber wiederum wäre nur eine Sache für die Bundespolizei. Die Länderpolizei hat so oder so nichts dazu zu suchen. Eine relativ schwachsinnige Diskussion insgesamt.
Dann ging es weiter mit auch was Schwachsinnigen. Ja, also der Innenminister weigert sich gegen Studien über Rassismus in der Polizei. Weiter. Mit Händen und Füßen stellt er sich vor die Polizei, um eine Diskussion hinter ihm zu verhindern.
Die wird doch jetzt in dieser Kommission geführt.
Ach so, ja. Naja, zumindest gibt es jetzt einige Ministerpräsidenten, die haben dann davon die Schnauze voll und beantragen jetzt einfach Länderstudien.
Ja.
Ja, gut so.
Ja. Eine Frage, die ich heute gern gestellt hätte, wozu es aber nicht mehr kam. Es gibt ja jetzt auch im Zuge von NSU 2.0 vermehrte sozusagen Folgemails und so. Da sollte man dann schon an die Innenbehörden die Frage stellen, ab welcher Zahl von Einzelfällen, sind ja alles nur Einzelfälle, ab welcher Zahl von Einzelfällen würde man Verhaltensmuster erkennen, die dann auch mit dem Wort Struktur bezeichnet werden?
Ab 88. Dann ging es weiter mit dem kommenden Brennstoffemissionshandelsgesetz, also die CO2-Bepreisung. Wichtig ist dem Umweltministerium, dass pflanzliche Kraftstoffe dort gar keine Emissionen von sich geben, also dass dort nur Pflanzenabfälle verarbeitet werden. Dann ging es weiter mit BMU und Autoindustrie, also Umweltministerium und Autoindustrie. Ja, da ging es um die Flottengrenzwerte CO2 für LKWs bei der EU. Und da haben sich dann MAN, Daimler und so, die großen LKW-Hersteller haben sich dann halt bei den Ministerien in schriftlicher Form darauf hingewiesen, dass das ja alles ganz schlimm ist und dass die möglichst niedrig sein sollten. Und dann gab es dann im Haus, in den Häusern quasi so, antworten wir jetzt darauf? Wie antworten wir darauf? Ja, dann gab es dann so Leaks von so Entwürfen. Mhm. Und die klangen dann sehr industriefreundlich, die Antworten.
Ja, das war in der Regierungspressekonferenz am Montag ein Thema. Da wurde ein solcher Antwortbriefentwurf von Thilo ins Spiel gebracht. Da sagte das Ministerium dann am Montag, oh, den kennen wir aber gar nicht. Und am Mittwoch gab es dann die Information aus dem Ministerium.
Kennen wir aber nicht rausgeschickt.
Ja, genau. Ja. Das war sozusagen ein Entwurf, der wurde diskutiert. Und dann hat die Regierung sich aber entschieden, nö, wir antworten überhaupt nicht. Ja. Dieser Brief ist nie rausgegangen.
Ja.
Und das ist schon ungewöhnlich.
Also ungewöhnlich, mhm. Ja. Danach ging es weiter mit Überschwemmungen in China, in der Region Wuhan. Ob das denn jetzt zu einer Versorgungsunsicherheit mit Schutzmasken führt.
Mhm.
Ja, weil wir sind ja immer noch nicht autark, was das Thema angeht. Ja, nicht unabhängig, sondern immer noch auf Importe angewiesen. Und Rausschmeißer, letztes Thema war das Urteil in der Türkei gegen Deniz Yücel, den Journalisten. Der wurde jetzt wegen Terrorunterstützung zu 3 Jahren Haft verurteilt in der Türkei. Da hat das Urteil hat die Regierung zur Kenntnis genommen, und weisen darauf hin, dass es ja noch nicht rechtskräftig ist. Ja, aber an sich sind wir auch besorgt um die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei und erwarten natürlich Rechtsstaatlichkeit von Erdogan.
Ja.
Recep, Rechtsstaatlichkeit, ja, erwartet Mutti von dir, ne?
In dem Fall war der Außenminister als Außenminister, also in seiner eigenen Person, ein bisschen deutlicher, als er das sonst manchmal ist. Hat gestern relativ klar das verurteilt und darauf hingewiesen, dass es da eine Vielzahl von weiteren Fällen gibt, wo deutsche Staatsbürger von solchen
Da weint Recep bestimmt so ein bisschen, wenn der Außenminister ihn verurteilt, ganz eindeutig.
Ja, gut, aber er hat immerhin das gemacht.
Dann bestellt er 3 Busse und fährt syrische Flüchtlinge zur Grenze.
Ich sag's ja nur, weil wir häufig genug zu Recht kritisieren, dass Regierungsmitglieder sich nicht äußern.
Ja.
In dem Fall hat er sich geäußert. Es wird aber leider folgenlos bleiben.
Ja, denn die Türkei ist ja unser NATO-Partner.
Mhm.
Und außerdem wohnt der Großteil der syrischen Flüchtlinge im Libanon und in der Türkei. Ja. Und wenn man die hier nicht haben will, dann muss man halt nett sein zu Recep.
Ja. Ja, genau.
Gut.
Ja, kaum ist eine Dreiviertelstunde durch, sind wir mit dem Regierungstagebuch fertig.
Passiert. Tschüss.
Sonntag.
Sonntag.
Oh.
Ja. Achso, ja, wir waren gestern in Sachsen.
Mhm.
Ja, nur. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ziemlich lange mit Stefan Brunhober geredet, einem Ökonom, Psychiater und Transformationsforscher.
Das geht zusammen.
Ja. Wie das zusammenpasst, seht ihr am Sonntag. Auch schöne Location, wir haben in der Kirche gedreht.
Oh.
Ja.
Seid ihr eingetreten in die Kirche? Musstet ihr, sonst hättet ihr da nicht drehen können.
Ich habe kurz geguckt, ob irgendwas anfängt zu brennen, als ich über die...
Ihr seid in die Kirche eingetreten, sonst hättet ihr da nicht drehen können.
Das ist so richtig, ja. Mhm. Wir sind aber direkt danach wieder ausgetreten, also...
Okay.
I know a lot of people want to send blankets or water... Just send your cash.
Money, money, I want more money. I don't even know why.